Klaus, welchen Rat würdest du deinem jung bekehrten Ich geben?
Meinem jung bekehrten Ich würde ich den Rat geben, sei demütig und versuche so viel wie möglich organisch aus der Bibel zu lernen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei heute ist der Klaus Günschel. Klaus, herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch an euch. Bei Machbar bekommst du Tipps, wie du deinen nächsten einen Schritt näher zu Jesus führen kannst. Heute geht es um ein Missionsfeld, das direkt vor unserer Haustür liegt, aber viele von uns gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, nämlich um Ostdeutschland. Klaus, du warst vor einer Weile schon mal hier bei uns im Podcast und wir haben darüber geredet, was wir von Auslandsmissionaren lernen können. Heute bleiben wir sozusagen mehr in Deutschland, aber es fühlt sich manchmal trotzdem an wie Auslandsmission. Denn 68% der Christen im Osten sind konfessionsfrei, atheistisch oder agnostisch. Und im Westen sind es nur 17%. Das ist krass. Klaus kennt sich damit gut aus. Er hat den Daniel Verlag gegründet und ist auch noch Verlagsleiter. Jetzt sage ich das hoffentlich richtig, anders als bei der anderen Folge. Du hast auch ein Freizeitheim gestaltet, ein Freizeithaus Reierhals in Brandenburg mit deiner Frau Ute viele Jahre lang geleitet. Und bist mehrfacher Autor, unter anderem auch von dem Buch Das Herz der Väter. Und sein Leitmotiv ist, das solltet ihr wissen, das Herz im Himmel und die Füße auf dem Boden. Ach übrigens, wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, drückt einfach jetzt mal die Glocke, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Klaus, bevor wir richtig einsteigen, was bedeutet dein Leitmotiv eigentlich genau? Das Herz im Himmel, die Füße auf dem Boden.
Ich möchte gerne ein ehrlicher Christ sein. Und ich möchte nicht diese Trennung zwischen einem geistlichen Teil und einem, wie man so sagt, irdischen Teil. Oft klafft das auseinander. Und ich glaube, wir wirken auf die Leute, mit denen wir zusammenleben, überzeugender, wenn wir irgendwie ein Guss sind, wenn wir ehrlich sind und wenn wir zu wenig Christus in uns haben, dann müssen wir das ändern. Aber wir können das nicht kaschieren mit irgendwelchen Hülsen. Das geht einfach nicht.
Klaus, lass uns direkt einsteigen. Die Zahlen habe ich eben schon genannt. Das war 2018 im Osten 68%, im Westen 17%. Ich glaube, die Zahlen, die sind alt, 7 Jahre. Hat sich bestimmt einiges verändert, nicht unbedingt zum Besseren. Ich vermute, du sagst gleich, ja, der Westen, der ist auch auf dem besten Weg dazu, atheistisch zu werden. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, wissen die Basics des christlichen Glaubens nicht mehr, können mit Jesus nichts anfangen, weil das die Bibel, hä? Aber ja, da merken wir einfach, dass der Westen nachzieht. Aber wie merkst du das im Alltag in Brandenburg? Wie präsent ist der christliche Glaube dort in deinem Umfeld?
Also ich sitze natürlich hier, um ein Plädoyer für den Osten zu halten. Ich frage mich als erstes, wo sind die 32%? Wenn 68% konfessionslos sind, dann müssen ja 32% noch irgendwie an eine Konfession gebunden sind und die kann ich auch nicht sehen. Also es sieht eigentlich viel trostloser aus, aber, und jetzt kommt ein ganz fettes Aber, mit unserer atheistischen Grundbesolung, die wir haben im Osten, haben wir hervorragende Voraussetzungen, um das Evangelium wieder dahin zu bringen. Die Leute sind nicht vorgeprägt, die kommen auch nicht mit den ganzen Argumenten. Hier gibt es ja 6 verschiedene Gemeinschaften und die werden sich schon alle nicht einig. Das zählt alles nicht. Wir haben das Land im Osten jedenfalls irgendwie resettet, auf Null gesetzt. Und ich nenne immer gerne ein Beispiel vom Reierhals. Wir haben ein Kreuz aufgestellt. Auf dem Kreuz sind Namen von den jungen Leuten, die sich bei uns haben taufen lassen. Und dann haben wir eine Kanustation. Da kommen Leute aus überall her und leihen sich Kanus. Und sie sehen das Kreuz. Und einmal sagte ein Mann zu mir, ach Herr Günschel, machen Sie Indianerfreizeiten? Und dann habe ich den gefragt, wie kommen Sie darauf? Ja, sagt er, steht ein Kreuz. Und dann habe ich ihn gefragt,
bei den Indianern war das so ein Marterpfahl.
Woran denken Sie, wenn Sie ein Kreuz sehen? Ja, an Winnetou.
Ja.
Okay, und dann habe ich tief Luft geholt und wollte mich schon aufregen, aber dann habe ich mich gefragt, woher soll er es denn wissen? Und dann habe ich ihm angefangen, von Jesus zu erzählen und sagte, ja, Jesus, ja, stimmt, meine Oma und so. Da ploppt nochmal was auf, aber das ist einfach Realität und es macht überhaupt keinen Sinn, sich da beständig drüber zu ärgern oder zu sagen, wie traurig das alles ist. Das ist eine logische Folge, wenn drei Generationen ohne Gott gelebt haben. Und seit 1949 gibt es die DDR oder gab es die DDR und die hat gründliche Arbeit geleistet und hat versucht, Gott auszuradieren.
Krass, ne? Innerhalb von 60 Jahren so ein Erfolg. Jetzt hast du gesagt, wenn ich dir richtig zugehört habe, vielleicht habe ich auch falsch verstanden, dass es eigentlich was Positives ist, dass man quasi resetten auf dem Grund von null anfangen kann.
Ja.
Ist das, wie meinst du das?
Ich meine das so, dass dieser Atheismus und die Gottlosigkeit hat einen Hunger produziert der Menschen. Und vielleicht darf ich doch mal den Vers vorlesen, weil ich finde den wirklich grundsätzlich und basic-mäßig. Prediger 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Also, es ist ein Fakt, dass Gott die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt hat. Und auch im Ossi lebt die Ewigkeit, auch wenn er 40 oder 60 Jahre nicht über Gott nachgedacht hat. Aber es gibt Fragen in seinem Leben, die kann er ohne Gott nicht beantworten. Und das macht ihn wuschig. Das macht ihn einfach nervös. Soll ich dir ein Beispiel erzählen?
Ja, bitte.
Buchmesse Leipzig. Wir haben einen Stand mit Creatio und allen Büchern vom Daniel Verlag. Kommen junge Leute, da werden die Schulklassen durchgeschleift. Und dann kommen junge Leute und ich höre, wie der eine zum anderen sagt, das sind übrigens die durchgeknallten Kreationisten. Und es hat mich geärgert. Dann bin ich hin zu dem. Ich sage, du kommst jetzt hierher, kriegst dir einen Kaffee, Bleistift, Radiergummi, Block, kannst du alles nehmen. Aber ich sage, wieso bezeichnest du mich als durchgeknallt?
Naja, sagt er, das ist eben mit Gott und so, ja. Ja.
Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, was glaubst du, wer du bist? Bist du eine sinnlose Anhäufung von Molekülen oder bist du ein Geschöpf Gottes? Und dann merkst du, wie das bei dem anfängt zu rattern und er merkt, er hat über diese Frage noch nicht nachgedacht. Und dann sagt er zu mir, Alter, gibt's auch noch eine dritte Variante? Ich sag, nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Das eine möchte ich nicht sein und das andere will ich auch nicht sein. Das heißt, ein junger Mann mit 17 Jahren denkt das erste Mal darüber nach, wer bin ich eigentlich? Wenn ich frühs aufstehe, die Beine aus dem Bett baumeln lasse, meine Augen gehen auf, mein Hirn fängt langsam an zu durchbluten. Ich finde mit der Zahnbürste seinen Weg in den Mund und alles, das Leben beginnt. Wer bin ich? Und darüber denken einfach viele nicht nach. Und das finde ich so eine Chance, dass wir Grundlagenarbeit machen können und können zu den Leuten gehen und können sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, wer du eigentlich bist?
35 Jahre nach der Wende. Wir sind jetzt in 2025. Welche kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West merkst du im Alltag, die sich auch darauf auswirken, wie du über Jesus redest? Du hast jetzt ein Beispiel genannt, typische Situation von der Buchmesse. Da bist du natürlich, da trittst du auf als Verlag. Das ist natürlich gerade konfrontativ. Wie ist das sonst im Alltag? Wie begegnet dir das da? Gibt es da so typische Momente, wo du denkst, boah, die Leute ticken einfach hier anders als im Westen, beziehungsweise im Westen ticken die einfach anders als im Osten?
Naja, das sind natürlich so eine endlosen Diskussionen, die man da schon geführt hat. Ich finde, wenn Leute verständnislos gegenüber Gott reagieren, soll man es ihnen nicht übel nehmen. Wir sollen nicht so eine negative Grundhaltung entwickeln, sondern wir sollen ein bisschen mehr Erbarmen mit ihnen haben. Mhm. Und wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Gott auch in das Herz, auch in ihr Herz die Ewigkeit gelegt habe. Sie haben auch Fragen nach dem Anfang, nach dem Ende, wo das Böse herkommt. Und bei der gegenwärtigen politischen Entwicklung haben Sie zum Beispiel die Frage, woher wollen wir eigentlich noch Hoffnung nehmen? Ja, zum Beispiel. Und dann können wir doch mit der Bibel um die Ecke kommen und können sagen, also in Römer 15, vielleicht darf ich das mal vorlesen, weil ich finde, mit dem Vers kannst du heute richtig punkten. Römer 15, Vers 4, dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Mhm. Also ich bin ein Mensch, der eine Hoffnung hat. Wenn du heute durch Lüchen oder durch Berlin gehst und sagst, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, dann wird dir jeder sagen, wie kommst du denn darauf? Guck doch mal, guck dich doch mal hier um. Mhm. Wo willst du denn Hoffnung hernehmen? Wir bereiten den nächsten Krieg vor. Und da finde ich, da können wir doch mal unsere Trümpfe ausspielen. Ja. Und dann, ja, wir haben Hoffnung. Wenn wir irgendwas zu bieten haben, dann haben wir zum Beispiel Hoffnung zu bieten. Und das ist eine Sprache, die versteht der Ostdeutsche. Hoffnung, das verstehen sie. Mhm. Selbst wenn du kommst und sagst, du brauchst Jesus, dann sagen die sich, okay, sag doch mal schnell, wer Jesus war oder so. Ja, da haben die schon eher ein Problem mit. Aber Hoffnung, das ist ein Begriff, den können die verstehen. Mhm.
Wie sieht das praktisch aus, dass du daran anknüpfst? Also du hast von der Sehnsucht gesprochen, der Ewigkeit, die im Herzen des Menschen irgendwie dieses Vakuum, dieses Fragen danach, warum bin ich hier, diese grundsätzlichen Fragen, wo sich wahrscheinlich jeder Mensch mal stellt, entweder da anzupieksen und diese Fragen zu stellen, ins Nachdenken bringen. Mhm. Aber wenn du jetzt so sagst, Hoffnung, ja, was heißt das? Also meinst du, wenn wir gefragt werden, dass wir jederzeit Auskunft geben über die Hoffnung, die in uns ist? Oder meinst du auch Hoffnung wecken? Und wenn ja, wie? Also tu mal ein bisschen Fleisch da dran machen.
Also das größte Problem, was ein Atheist hat, ist der Tod. Der ist einfach blöd. Also der passt nicht ins Bild.
Genau.
Das ist Schrott. Ja? Das ärgert. Das ärgert einfach jeden Menschen.
Ja.
Und jeder, der über 70 ist und noch krauchen kann, der weiß genau, wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren sterbe ich. Mhm. Und dann ist die logische Frage, wie löse ich das Problem mit dem Tod?
Ja, aber ist jetzt wirklich so? Also ich habe oft den Eindruck irgendwie, dass die Menschen sagen, ja, ist halt so, dann ist es vorbei.
Nein, nein, also das ist nicht mein Eindruck.
Das ist nur oberflächlich, meinst du?
Ja, ja. Also wenn du die mehr kennenlernst und du stehst da mal eine Weile und redest mit denen, dann kommen die an und sagen, Klaus, was jetzt noch kommt, das ist einfach alles nur noch Schrott. Krankheit, Altenheim, Stress,
ja.
Streit um die Erbschaft und dann
kommt irgendwie der
Verbuddeln
Wunsch,
auch mich,
irgendwie schneller aus dem Leben zu scheiden.
Es kann doch nicht, ja, das weiß ich nicht, aber die sagen sich auch, es kann doch nicht alles sein. Also ich habe das schon oft erzählt, aber ich mache manchmal nachts so ein Gedankenexperiment und versuche mich in einen Ungläubigen zu versetzen, ja. Und ich halte
nachts,
das,
also wenn
ich im Bett liege, kann ich schlafen, dann mache ich so Gedankenspiele, ja.
Ja.
Und dann denke ich immer, jetzt versuche ich mal zu denken wie ein Ungläubiger. Ich halte das maximal 2 Minuten aus, ja. Dann springe ich aus dem Bett und denke, nein, so möchte ich nicht leben.
Da bist du richtig wach.
Ja, also soll denn alles, was ich gemacht habe, umsonst gewesen sein? War meine Geburt sinnlos? War mein ganzes Leben sinnlos? Mein Tod ist sinnlos? Also was soll das? Was habe ich hier überhaupt gemacht? Dann verstehe ich die neue Frauenpartei in Berlin, die sagt also, auf keinen Fall Kinder gebären. Die verbrauchen so viel Luft, ja. Also die Partei der Nichtgebärer. Wollte ich jetzt beitreten, weil ich bin ja auch Nichtgebärer. Also das ist dann der pure Schwachsinn, der dann regiert, ja. Mhm. Also ich behaupte, dass ein Mensch einfach nur sehr schlecht damit leben kann, dass er keinen Sinn für sein Leben findet. Und ich finde, diese Stelle muss man irgendwo finden in der Rüstung und den Finger da reinhalten und sagen, Mensch, bist du eigentlich richtig glücklich? Ja? Also liegst du abends im Bett und denkst, alles super. Mhm. Das weiß ich nicht. Mhm.
Klaus, wie schwer oder leicht lassen sich Beziehungen knüpfen? Sind Menschen tendenziell offen, um in so ein Gespräch zu kommen, wenn du den Finger
in
die Rüstung packst,
also
in die Wunde legst?
Ja, ich kann zum Beispiel ein Wort nicht mehr hören zum Thema Mission und das ist das Wort harter Boden. Das habe ich schon 1000-mal gehört und es ist einfach nicht wahr. Es ist nicht wahr. Also A, wir müssen uns ein bisschen mehr Mühe geben. Wir müssen uns wirklich auch mal in die Welt der anderen hineinversetzen, was die bisher erlebt haben an Frust, an Sinnlosigkeit, welches dumpfes Denken die sich angewöhnt haben. Ja. Und dann muss uns wirklich das Erbarmen treiben. Mhm. Und wir haben keinen harten Boden. Du kannst mit Leuten reden. Ich habe selten erlebt, dass jemand das Gespräch verweigert.
Meinst du, das ist so ein Vorwand, den wir vielleicht nur haben, dass wir sagen, es ist halt harter Boden,
ja,
weil wir uns da keine Mühe geben.
Eine tolle Ausrede. Ja.
Ja.
Also angenommen, du hast eine gute Beziehung zu deiner Frau, gehst mit der mal abends essen, sitzt im Restaurant, dann kannst du dich umgucken. Da sitzen 80% der Ehepaare, die auch gerade verdonnert worden sind, essen zu gehen. Die reden kein Wort miteinander. Dann kann man sich doch
gucken
mal zu jemand setzen Und einfach anzufangen, mit denen zu reden. Ja, wir haben das mal gemacht im Urlaub und der ganze Abend war dann gelaufen. Die haben sich so gefreut, dass jemand sie anspricht.
Cool.
Und irgendwann kam es dann drauf, ja, wie lebt ihr, habt ihr Kinder? Und dann erzählst du denen, ja, wir haben ein christliches Freizeitgelände mit Kinderarbeit, ja. Plötzlich sagt die Frau, ja, ich bin Religionslehrerin. Hm. Auch zu Jesus habe ich keine Beziehung. Na, ich sage, das kann sich ja ändern. Ja, also die war ganz offen dann, ja.
Ja, ja, es ist eine schöne Challenge. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Setzt euch mal ein Restaurant einfach bei ein anderes Paar.
Ja.
Fragen
soll man schon. Ja?
Dürfen wir uns bei euch setzen, ja. Also sagst du, Leute sind durchaus offen und es ist überhaupt nicht schwer, ins Gespräch zu kommen. Und
ja. Also ich bin mal so provokativ und sage, ja, das ist gut möglich, ja.
Nach der Wende sind viele junge Ostdeutsche in den Westen gegangen und deswegen ist der Altersdurchschnitt auch in Ostdeutschland höher gewesen oder wahrscheinlich auch immer noch. In ein paar Jahren wird ein Drittel der Bevölkerung älter als 65 Jahre sein. Mhm. Wie beeinflusst das die evangelistischen Bemühungen?
Du, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Du bist ja auch älter.
Ach komm.
Ich darf das sagen. Ich bin zwar noch nicht ganz so weit, aber...
Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall die Älteren ernst nehmen. Mhm. Ja. Und wenn du... Also wir wohnen in der Nähe von der Ostsee, 2 Stunden weg. Wir fahren da schon mal 2-3 Tage hin. Wenn du da spazieren gehst, dann gehst du nur unter Ü70 spazieren. Aber das sind ja... Die sind ja genau unser Beuteschema. Ja. Das sind ja genau die jetzt ihre Zeit absitzen und einfach händeringend auf den Tod warten. Ja.
Aber wenn du dein Leben lang immer diese Denkweise hattest, ich meine, je länger man das kultiviert und in seiner Denke drin ist, je schwieriger wird es doch. Ich will nicht damit sagen, dass das Evangelium Kraft hat und Gott kann wirken und so. Ne? Ja. Aber ältere Menschen, ich habe selber erlebt, das ist echt, braucht einen langen Atem irgendwie, ne? Oder?
Ja.
Da ist es nicht so wie bei jungen Leuten, die irgendwie offener und auch schneller irgendwie zum Glauben kommen.
Ja, ich würde sagen ja und nein. Okay. Also die älteren Leute...
Mach uns Hoffnung.
Die bauen sich ihre Schutzburgen auf, ja, ihre gedanklichen... Aber sie wissen ganz genau, dass es ungelöste Fragen gibt. Mhm. Die gibt es einfach, ja. Und es gibt ganz viele Enttäuschungen. Und jeder hat in seiner Familienhistorie Enttäuschungen erlebt. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Also wir haben bei uns in Brandenburg verheerende Familienkonstellationen. Beispiel, mein Sohn kommt aus der Schule und er sagt, sein Kumpel, wir haben gerade über die Weihnachtsgeschenke gesprochen und sein Kumpel hat gesagt, der wohnt mit seiner Mutter zusammen und er hat zu seiner Mutter gesagt, ich wünsche mir zu Weihnachten einen Vater, der ein Vierteljahr bleibt. Mhm. Ist doch ein bescheidener Wunsch, oder? Mhm. Weil er hat schon so viele Väter erlebt. Es hängt ihm einfach zum Hals raus. Also auch ihr Lebensmodell, wenn sie ohne Gott leben, es funktioniert einfach nicht. Ja, und da finde ich das irgendwie cool, dass man zu den Themen auch was sagen kann, ja. Hm. Also wenn du irgendwo jemand erzählst, dass du 38 Jahre verheiratet bist, der guckt er dich an und er denkt, da hat eine Bombe eingeschlagen. Wie geht das denn, ja? Mit derselben Frau? Ja.
Und ihr habt euch immer noch was zu sagen.
Ja.
Genau. Klaus, wo bist du eigentlich aufgewachsen?
Ich bin in Meiningen geboren, aber aufgewachsen bin ich in Jena, die ersten 18 Jahre. Mhm. Dann habe ich gelernt, war bei der Armee, habe in Leipzig studiert und habe dann in Leipzig geheiratet. Dort haben wir unsere 6 Kinder gekriegt. Also in Leipzig habe ich 20 Jahre gelebt und jetzt lebe ich seit 25 Jahren an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg.
Aber du bist irgendwie auch fromm aufgewachsen, christlich sozialisiert, oder?
Ja, ich bin schon mit dem Liederbuch unterm Arm geboren. Also nein, ich bin durch Gottes Güte wirklich in eine christliche Familie geboren worden. Ja. Aber natürlich musste ich mich bekehren. Mhm. Ja. Aber da habe ich ja einfach einen Bonus bekommen von Gott, ja. Und Eltern gehabt, für die ich nur noch danken kann heute. Mhm.
Klaus, selbst junge Ostdeutsche, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben, sind oft stark atheistisch geprägt. Wie kommt das? Ist das irgendwie sowas wie im Westen vielleicht, dass man sagt, ja, die sind halt, haben noch irgendwie so eine christliche Kultur mitgekriegt, haben so vielleicht noch so ein bisschen Grundwissen über den christlichen Glauben. Wird der Atheismus da quasi vererbt oder gibt es da irgendwie eine Erklärung für?
Ja, ich würde eher die Frage stellen, ist das wirklich so?
Habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber du kannst ja mich eines Besseren
belehren. Also ich glaube, dass natürlich ein Erbe weitergereicht wird in gewisser Hinsicht. Ja, aber die Probleme mit Social Media, mit Drogen, mit Alkohol, also mit dieser ganzen, ich sage jetzt mal, ungöttlichen Lebensweise, die haben die natürlich genauso wie im Westen. Also ich glaube, dass man sich sehr angleicht, dass der Westen sich auch viel mehr angleicht, als es ihm eigentlich lieb ist.
Wie meinst du das?
An den Atheismus, ja. Also dass das Christliche verloren geht.
Also dass man denkt, dass das Christliche verloren, aber jeder Mensch glaubt ja an irgendwas.
Das ist die Frage. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es vielen Ostdeutschen gelungen ist, die Frage des Glaubens und des Transzendenten komplett aus ihrem Leben zu verbannen. Mhm. Und dann lebst du wirklich unter der Sonne, dann lebst du dumpf vor dich hin. Mhm. Also wir haben jetzt eine Gemeindeneugründung in Ueckermünde, was uns sehr freut. Also es entstehen tatsächlich im Nordosten Gemeinden. Preis den Herrn, ja, mich freut das sowas von. Und der eine, der dort hochgezogen ist, der sagte zu mir, Klaus, du musst mich nochmal über die Ossis aufklären. Da dachte ich, das kommt wieder so.
Der kommt aus dem Westen.
Ja, es kommt wieder so eine dämliche Diskussion. Ich sage, was hast du denn für ein Problem? Der sagt, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist 62, der ist nicht verheiratet, der lebt bei seiner Mutter. Der zieht sich jeden Abend seine NVA-Jacke an, also NVA war die Nationale Volksarmee der DDR, und trinkt dann 6 Bier und dann geht er ins Bett. Das macht er jeden Abend. Mit dem kannst du über nichts reden. Ja, ich sag, du, das ist der klassische dumpfe Ossi, aber es gibt auch noch welche, die haben noch Hirn und heiraten dann auch noch und so. Ja. Also bitte hört auf, diese Klischees zu bedienen. Aber die berechtigte Frage von dem Bruder war, wie kann man so leben? Wie kann man so sein Hirn abschalten, dass man einfach sagt, also ich fahre meine Bedürfnisniveau, fahre ich dermaßen runter, dass es mir reicht, von Mama mit 62 abends mein Spiegelei zu kriegen, 6 Bier zu trinken und ins Bett zu gehen. Und am nächsten Morgen, dann gehe ich wieder pflastern. Und das macht er dann, bis der umfällt und stirbt. Da sagst du dir natürlich als denkender, aufgeklärter Mensch, so kann man doch nicht leben, ja? Und das hat er mich halt gefragt, Klaus, bitte erklär mir, wie ich an den rankomme.
Was hast du ihm gesagt?
Nichts, ich weiß es nicht. Ich sage, red mit ihm, lad ihn zu dir nach Hause ein. Das hat er noch nicht erlebt. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Frau ist schwanger, kommt demnächst zweites Kind, hurra. Und er soll es einfach mal erleben. Er hat noch nie da gesessen. Also wir haben das nicht nur einmal erlebt, dass junge Leute sich wünschen, in einem christlichen Umfeld einfach mal einen Abend zu verbringen. Mhm. Das sage ich jetzt überhaupt nicht, weil ich damit angeben will. Aber sie kennen einfach oft ein friedvolles Zuhause nicht. Die familiären und die ehelichen Strukturen sind weitestgehend zerstört. Es ist so. Und das ist eine Tragik. Und das hat die Regierung so gewollt. Mhm. Und sie bringt jetzt die Ernte ein. Ja. Mhm.
Und im Westen kann man auch sehen, dass das immer mehr.
Ja, wird. Ich meine,
da kannst du ja ein Lied von singen.
Es ist ja erdrutschartig, wie man insgesamt in Deutschland seine christlichen Überzeugungen aufgibt. Mhm. Und das hat etwas zur Folge. Ich habe jetzt ein Faktum gelesen, ich habe das Zitat mal mitgebracht. Augustinus hat gesagt, eine Regierung ohne Gott ist im besten Fall eine einigermaßen gut organisierte Räuberbande. Also das darf man mal laut sagen, ja. Also wir haben Gott aufgegeben und das führt auch zu einem gesellschaftlichen Zerfall. Das ist unser Problem und das merken wir im Osten sehr, sehr stark. Mhm. Und wenn du dann Leuten sagst, eine Ehe kann etwas sehr Schönes sein, etwas sehr Erfüllendes sein, eine Familie mit Kindern ist nicht nur Stress, ist nicht nur Geschrei, das kann auch ein Genuss sein. Dann fangen sie an, dich zu beneiden. Wir werden als Großfamilie in Lüchen nicht mehr ausgelacht.
Ich kann mir das vorstellen, dass sie anfangen zu beneiden, wenn sie es erleben bei dir.
Ja.
Aber so, ich sag mal, auf einer rein intellektuellen Ebene, das geht ja gar nicht. Das ist ja jenseits von selbstbestimmt Leben. Also als Nein. Frau dort am Herd das Heimchen zu sein, Kinder zu gebären. Und weißt du, diese Denke heute, ne? Da gehst du ja wieder zurück ins Mittelalter. Oder?
Aber das ist nicht überall. Wir treffen heute wieder.
Ja, in Berlin sehe ich das
immer. Ja, Aber diese Meinung, die wird ja vor allen Dingen durch die Medien transportiert. Diese Frauenfeindlichkeit, die Mütterfeindlichkeit.
Ja, aber das
muss man ja unserer Regierung vorwerfen.
Ja,
aber ob das Volk so denkt, es gibt ja nun auch Entwicklungen, die sich sehr stark gegen die Regierung wenden, indem man sagt, nein, wir wollen das eigentlich nicht.
Ja, okay. Und die Familienstrukturen, das hast du jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, sind vielleicht im Osten auch noch anders, also dass man noch mehr kaputte Familien hat als im Westen. Sehr viele Alleinerziehende, Patchwork-Familien und so weiter. Wie können Gemeinden für solche Familien zu einem geistlichen Zuhause werden? Das ist ja eine große Chance und auch ein Auftrag irgendwo, oder? Was sagst du dazu? Hast du da vielleicht auch ein Beispiel?
Naja, ich kann mich jetzt nicht so dezidiert zu meiner Gemeinde äußern, wenn dann hier mal jemand zusieht. Also ich meine nur, wir müssen über geistliche Dinge reden in der Gemeinde. Überhaupt keine Frage. Dazu haben wir die Bibel. Aber die Bibel, und das ist wie mein Motto, das Herz im Himmel und die Füße auf der Erde, die Bibel redet eben auch über unsere irdischen Beziehungen. Sie redet über Ehe, sie redet über Familie, sie redet über Geld. Und diese ganzen Geschichten. Und jetzt kommen Leute aus ihrem kaputten Zuhause in die Gemeinde. Sie bekehren sich und sie wünschen sich natürlich Familie. Sie wünschen sich wieder gute Beziehungen und sie bringen ihr Päckchen mit. Und dann müssen wir als Gemeinde irgendwie auch ihre Wünsche verstehen und vielleicht auch mit ihnen dafür beten, dass Dinge sich heilen wieder, ja? Ja, also ich meine, wir, die wir christlich sozialisiert sind und in christliche Familien geboren sind, wir haben ja oft dieses Chaos gar nicht miterlebt. Mhm. Ja. Und dann ist man schnell dabei, dass man sagt, naja, sind ja selbst dran schuld. Ja, also, na bitte, aber ich
das ist lieblos.
Das ist keine Lösung. Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Aber wie sieht eine Lösung aus? Also meinst du heil werden? Ja, aber wie kann auch eine, also was für eine Kultur haben wir in der Gemeinde idealerweise dafür? Wir müssen jetzt nicht auf unsere eigene Gemeinde gucken, da können wir auch mit dran arbeiten.
Ja.
Aber was für eine Kultur haben wir idealerweise, die eben Alltagsmissionen in diesem Sinne fördert, zu zeigen, einmal selber Tür aufmachen, guck in meine Familie rein, ich möchte dir das gerne vorleben, will da auch transparent sein, kann dich motivieren. Kann aber auch frustrieren, weil du siehst dann noch mehr deine eigene kaputte Familie und so weiter. Aber wie können wir da ermutigen? Wie können wir da helfen zu heilen? Klar, muss Gottes Geist das wirken und kann das auch wirklich nur passieren, wenn jemand zum Glauben kommt. Aber das ist ja auch, finde ich, eine Riesenchance für eine Gemeinde vor Ort, da eine Hilfe zu sein,
ja,
oder?
Ja.
Aber ich keine Ahnung, wie das aussehen kann. Lass uns mal drüber reden.
Also ich wünsche mir, dass ich es lerne und dass wir es lernen, die Leute wirklich ernst zu nehmen. Sie kommen jetzt an, sie haben ein Problem und ich möchte ihnen gerne helfen, ihr Problem zu lösen. Und ich kann nicht einfach ihnen ewig ihr Problem vorhalten als Ergebnis ihres damaligen ungläubigen Lebens. Die bringen das einfach mit. Und dann sage ich mir, dann muss die Bibel doch eine Lösung dafür haben. Was mache ich denn jetzt mit ihnen? Ja. Wie gehe ich mit ihnen um? Da ist zum Beispiel einer, der hat nie das Arbeiten gelernt, ja. Er war sein Leben lang auf der Flucht vor Arbeit. Und dann muss ich ihn auf der einen Seite mit dem Bibelwort konfrontieren, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das finde ich ganz wichtig.
Sitze ihn dann auf Diät?
Nein, das ist Punkt eins. Ja? Aber Punkt zwei ist, dass ich vielleicht mit ihm mal zu einem guten Bekannten gehe, der eine Autobude hat oder der ein Gala-Unternehmen hat oder irgendwas und sage, Mensch, kannst du den nicht einstellen? Und wenn du nicht die Kohle hast, den einzustellen, dann butter ich dir jetzt mal 150 Euro dazu. Wir wollen einfach diesen Leuten eine Chance geben, dass sie anfangen zu arbeiten.
Ja, sehr praktisch.
Ja. Ja. Also, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man noch einigermaßen sozialisiert ist, dass man jeden Tag früh aufsteht und geht arbeiten. Das ist ja nicht unbedingt üblich jetzt in weiten Teilen, sowohl in West- als auch in Ostdeutschland. Ja. Und das ist aber einfach ungesund, ja.
Ja. Klaus, Kommunikation. Gibt es so eine Art typische ostdeutsche Kommunikation? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde Frage, ne? Also sind Menschen eher zurückhaltender, misstrauischer oder vielleicht auch das Gegenteil offener als du das von Menschen aus dem Westen her kennst. Also wie kommuniziert man? Es hört sich jetzt so an, als wenn es Außerirdische wären. Aber verstehst du, was ich meine? Es gibt so eine Kultur, Deutsche überhaupt, wenn ich jetzt vergleiche mit, was weiß ich, mit südlicheren Ländern, da gibt es viel mehr Gastfreundschaft, eine Offenheit. Ja. Gibt es so einen Kulturunterschied auch zwischen Ost und West? Haben die hohe Gartenzäune, redet man grundsätzlich nicht miteinander? Oder ist
also ich bin froh, wenn diese ganzen Unterschiede zwischen Ost und West mal irgendwann verschwinden. Ja. Also ich glaube, dass wir insgesamt, wenn man den europäischen Lebensraum ansieht, doch ein reserviertes Volk sind. Ja. Also wenn ich nach Griechenland komme oder nach Schweden komme, dann fällt es wesentlich leichter, mit Leuten zu reden. Mhm. Aber es liegt irgendwo auch an mir. Ich kann doch anfangen. Mhm. Und dass sich dann jemand auf dem Absatz umdreht und will nicht mit mir reden, das wirst du kaum feststellen. Mhm. Ja. Mhm.
Mhm. Welche evangelistischen Erfahrungen hast du gemacht, die für dich besonders einprägsam waren? In den, wie viele Jahren lebst du dort jetzt in Brandenburg?
25 Jahre. Also ich muss sagen, dass ich mich sehr oft im christlichen Umfeld bewegt habe. Mhm. Ja, also ich habe nicht den Fokus auf Mission gehabt in dem Sinne, ich will jetzt hier auch mal ehrlich sein. Ja.
Mal ehrlich sein.
Die Fälle, in denen das passiert ist, die waren so, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mit so einer Hauruck-Aktion ein geistliches Ergebnis hervorbringen kann. Mhm. Und das meinte ich auch schon bei der Folge, die wir mal früher aufgenommen haben. Wir müssen irgendwie einen langen Atem haben, ja, dass es weitergeht. Und dass Gott manchmal so gnädig ist, dass er jahrelang mit Menschen geht und zu ihnen redet. Und dann wird Gott irgendwann den Punkt bestimmen, wo sie nicht mehr anders können, ja, was ich mir natürlich wünsche. Ach so, eine Sache fällt mir noch ein. Soll ich noch?
Ja, unbedingt.
Ich gehe mit meiner Familie spazieren, weil nach dem evangelistischen Erlebnis. Und wir waren eine ganze Meute und die gingen zurück zum Auto und ich trottelte so hinterher. Und plötzlich kommt mir ein Mann mit einer Fahne entgegen. Und das war ganz komisch. Das war so ein Urlauber.
Eine Flagge fahren.
Eine richtige große Flagge. Und ich mir am Kopf gekratzt, was ist denn das für eine Flagge? Und dann fiel mir ein, Mensch, das ist ja die ukrainische Flagge. Und das war vor dem Ukraine-Krieg. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, ja, der ist bestimmt ein bisschen einsam im Kopf oder so. Gehst mal lieber auf die andere Straßenseite. Dann sieht der, wie ich auf die andere Straßenseite. Dann geht der auch auf die andere Straßenseite. Und dann war mir klar, ich komme an dem nicht vorbei. Dann dachte ich, okay, hacken zusammen. Da musste er es durch. Und dann baute der sich vor mir auf und sagt zu mir, ich bin eine Einmann-Demo. Und dann dachte ich, das bin ich auch. Naja, und dann dachte ich, also ich werde nicht los. Und dann war eine Bank, dann haben wir uns hingesetzt. Und dann sage ich ihm, sagen Sie mir doch mal, warum Sie das Theater hier machen. Und da hat er mir seine Geschichte erzählt. Das war ein blitzgescheiter Mann, Journalist in der Tageszeitung. Und er sagt, ich bin in meinem Leben einmal quer mit dem Fahrrad durch die Ukraine gefahren. Ich liebe diese Menschen. Und ich habe die Ahnung, da geht jetzt ein Krieg los und ich möchte das nicht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da habe ich gedacht, ehe ich gar nichts mache, dann nehme ich heute die Flagge und gehe durch meinen Ort und laufe hier einfach lang. Mal sehen, wen ich treffe. Das ist ja schon mal cool, oder? Mhm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und der war dann sehr offen, weil er wollte ja reden, sonst würde er ja nicht so konfrontativ durch die Straße laufen, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sage, schauen Sie doch mal zurück in der Geschichte, wir haben jetzt 2000 Jahre lang Krieg auf der Erde, glauben Sie, dass das morgen aufhört? Und dann wurde der ganz traurig, ich sage dann, nee, eigentlich nicht. Ich sage, wissen Sie, wie der Krieg aufhört? Wir müssen nicht die äußeren Umstände ändern, wir müssen den Menschen ändern.
Das Herz.
Dann sagt er sofort, das ist eine gute Idee. Aber wie?
Ja.
Ja, ich sag, indem Jesus da einzieht. Ach, Sie sind Christ. Ist das wirklich so? Dass mit dem Christentum ein neues Herz? Und plötzlich war der offen, ja?
Cool.
Und wir hatten ein gutes Gespräch. Mhm. Und er sagte, sind Sie Christ? Ja, ich sag, ich bin Christ. Gehen Sie hier irgendwo in die Gemeinde? Ja, ich sag, hier, 30 Kilometer weg, in Lüchen gibt's eine Gemeinde. Können Sie hinkommen? Der ist nie gekommen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber ich finde, das sind so Begegnungen, die sind doch einfach wertvoll, oder? Mhm. Und für mich war das nochmal so plausibel, wir werden Frieden bekommen, wenn der Herr unser Herz verändert. Mhm. Und solange das nicht passiert, wird man auch in unserem Land wieder alles versuchen, um kriegstüchtig zu werden. Und dabei brauchen wir nicht kriegstüchtig werden, wir sind längst kriegstüchtig. Wir sind von Geburt an kriegstüchtig. Das ist eine Tragik, ja. Aber wir wollen das hier nicht die Tagesschau nachspielen, sondern...
Gab es auch ein Erlebnis, wo du einen totalen Reinfall hattest?
Also was merke ich mir zum Glück immer nicht. Aber die gab es sicherlich reichlich. Ja, nächste Frage.
Okay. Klaus, wenn du jemanden von einem jungen Ehepaar, jungen Bruder, junge Schwester hörst aus dem Westen, die wollen nach Ostdeutschland gehen.
Ja.
Das ist ja ein Missionsfeld.
Ja.
Was würdest du denen für einen Rat geben?
Na, gehen.
Kommt. Ja. Kommt zu uns.
Sofort.
Ja.
Das ist noch viel schlimmer. Also ich bin ab und zu in Gemeinden und lass schon mal eine Bemerkung fallen, dass wenn hier 600 Leute sitzen und sich den Hintern breit sitzen, die sollen möglichst auf nach Mecklenburg. Und es sind wirklich Familien gegangen. Und auch die Ueckermünder Gemeinde ist im Moment, besteht ja aus 3 Familien, die aus dem Westen gekommen sind, wo wir sehr dankbar sind dafür. Natürlich sollte man schon eine Nacht drüber schlafen, ja. Aber ich finde das so beeindruckend, das muss ich wirklich mal sagen, dass es offenbar eine junge Generation gibt, zwischen 25 und 35, die sich die Frage schon länger gestellt haben, ob sie weiterhin in einer christlichen Blase von 500 Leuten verharren sollten oder ob sie nicht doch irgendwo hingehen, wo Christsein gefragt ist. Und dann haben die eine Entschlusskraft und eine Hingabe. Und wir haben so ein Ehepaar begleitet. Und es ist mir eine Riesenfreude. Also ich muss sagen, da läuft eine gute Entwicklung gerade. Ja, es gibt für ein Gebet für Mission in Ostdeutschland. Nee, Gebet für Mission in Deutschland ist das sogar. Ja. Und da gibt es gute Anknüpfungspunkte. KfG, muss man auch mal erwähnen, die eine gute Arbeit machen in der Hinsicht. Also es gibt viele Bemühungen, aber was mich freut, ist, dass in Ueckermünde auf Rügen jetzt Gemeinden entstehen. Und das kann man sich nur wünschen, dass das so weitergeht.
Würdest du sagen, dass das für den Ossi, jetzt kommen da ein paar Wessis, was wollen die hier, dass man abgestempelt wird? Oder gibt es da nicht mehr so eine Barriere oder eine Distanz?
Ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, wie man sich gibt. Wie man sich gibt, ja. Also man sollte jede Form von Arroganz oder geistiger Überlegenheit wirklich knicken und begraben, sondern ein Jude den Juden werden und ein Ossi den Ossis, ja.
Wie wird man ein Ossi dem Ossi?
Ach, Ossis, das sind einfach die liebenswertesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Nein. Also das merkst du sofort, dass Arroganz tut nirgends gut. Ja? Egal, ob ich als Ossi nach dem Westen komme oder ob ich als Wessi nach dem Osten komme. Nimmt die Leute ernst, die da sind. Ja? Auch in ihren Lebensumfeldern, in ihren Gewohnheiten. Versuch ihnen zu helfen. Also die eine Familie, die gegangen ist, da ist der Mann Krankenpfleger, der hat eine ganz nette Beziehung zu den Leuten in der Umgebung entwickelt und versucht ihnen auch da zu helfen mit Tipps oder Ratschlägen. Also entweder du kommst von oben oder du kommst von unten. Und es ist besser, du kommst von unten. Auch wenn uns das nicht in die Wiege gelegt ist. Ja.
Klaus, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, das können wir lernen. Ich habe noch 3 Fragen an dich. Du kennst das schon von dem Podcast, den wir schon aufgenommen haben.
Leg los.
Welches eine Buch kannst du empfehlen?
Naja, haben wir jetzt schon vorbereitet. Wir haben über Hoffnung geredet, ja?
Ja.
Voll Hoffnung. Es gibt im Osten einen Liedermacher, Jörg Swoboda, der war mit dem Theo Lehmann ganz oft unterwegs. Und den haben wir kennengelernt jetzt, ein ganz begnadeter, älterer Mann. Und der hat eine sehr schöne Predigt von sich umgearbeitet. Und die haben wir dem Heft vorangestellt und dann das Markus-Evangelium abgedruckt. Und das wird jetzt verteilt an die Leute. Und das finden wir deshalb gut. Es ist Gottes Wort. Darauf liegt eine Verheißung. Mhm. Das macht ja auch Heugelbach in reichem Maße. Aber wir haben dem Wort Gottes eine Brücke vorangestellt, damit der Atheist überhaupt einen Grund sieht und eine Notwendigkeit sieht, sich mit sowas zu befassen. Und dann gibt's noch Matze Koch, der alte Angler aus dem Westen. Der hat ein eigenes Vorwort geschrieben, da heißt das Heft Hoffnung im Sturm.
Matze Koch ist doch so ein recht bekannter Influencer, YouTuber.
Ja, und ist Angel. Ein begnadeter Evangelist, ja.
Angelprofi.
Er ist sehr originell.
Ja.
Und das Heft geht jetzt zu Hunderten weg.
Das ist bei euch im Daniel Verlag.
Genau, erschienen. Das kannst du halt auch jedem bestellen. Angler in die Hand drücken. Ja, jeder Angler kennt Matze Koch. Ja.
Ja. Also ich bin jetzt nicht so unter den Anglern unterwegs, aber vielleicht willst aber du, Mensch, der du das zuhörst, zuschaust, ja Angler unter den Anglern sein, dann ist das eine tolle Gelegenheit.
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Zweite Frage, was ist deine eigene größte Herausforderung bei der persönlichen Erfunktion, vor allen Dingen vor deiner Haustür in Brandenburg? Du hast eben kurz erwähnt, naja, du christliche Gemeinde, christliche Verlagsarbeit, christliche Freizeitarbeit, so viel außerhalb bist du viele Jahre gar nicht gekommen. Das ist jetzt schon ein bisschen anders.
Genau.
Wo siehst du da deine größte Herausforderung?
Die Herausforderung ist, dass ich mir jeden Morgen klar machen muss, dass diese Leute da draußen mir leid tun, dass sie mir nicht egal sind. Ich könnte ja an den Machbar einfach vorbeigehen und könnte sagen, stirb in deinem Elend, ja. Aber das wollen wir nicht, ja. Und dass man sich das irgendwie wieder klar macht, ja. Wer soll ihnen was sagen? Also da Nachholbedarf ohne Ende.
Da, wo du bist.
Ja.
Ja. Dritte und letzte Frage, welchen einen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich jetzt in der kommenden Woche umsetzen?
Also ich würde mir von allen Hörern so sehr wünschen, hört auf mit den Diskussionen in der Gegenüberstellung zwischen Wessis und Ossis. Es muss einfach aufhören. Auch wenn dieser Podcast jetzt gerade so eine Spezialität war, mal den Ossi zu verstehen, ja, aber ich erlebe schon oft so, immer noch so Ressentiments und es ist einfach nicht gut. Wir wollen einander annehmen, so wie wir sind, auch wenn wir vielleicht im Osten nicht so eine ausgeprägte Staatsgläubigkeit haben, wie man sie schon mal im Westen vorfindet. Das sage ich jetzt ganz vorsichtig, aber wir wussten eben schon bei dem Staat, in dem wir früher waren, dass man ihm nicht glauben kann und haben deswegen auch in den gegenwärtigen Staat nicht so viel Vertrauen. Aber bitte lasst uns zusammenstehen, Christian, Wessi, Klaus, Ossi, wir sitzen hier friedlich vereint, wir sind Freunde und das ist das Gebot der Stunde, dass wir als Christen da zusammenstehen und dass alle anderen Diskussionen sofort aufhören.
Klaus, vielen Dank für das Gespräch, für die Augenöffner. Ja, doch, fand ich wirklich. Und ja, auch für die Ermahnung, die Ermahnungen, die du uns mitgegeben hast. Vielen Dank dafür. Ja, Leute, wenn ihr mehr Impulse für eure Alltagsmission haben wollt, geht unbedingt auf volkebach.org/machbar. Da findet ihr auch den Newsletter. Abonniert den, dort bekommt ihr regelmäßig Gedankenanstöße, Tipps, ja, Testimonials, Zeugnisse von Menschen, die aus ihrer Alltagsmission berichten, aber auch Buchempfehlungen und so weiter. Die beiden Bücher hier von dir verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Sag noch kurz, was kosten die?
Die kosten 4,95, aber ihr könnt davon ausgehen, es gibt Staffelpreise und wenn ihr größere Stückzahlen verbreiten wollt, kommt einfach auf uns zu.
Einfach reden, dann
einfach
kriegt
reden.
Man auch einen günstigeren Kurs.
Ja,
ja, wunderbar. Ja, wenn euch diese Folge geholfen hat, teilt sie gerne mit jemandem, wo du denkst, boah, das wäre richtig gut, wenn der die auch hört. Ich sag an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ja, freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis und dir auch liebe Grüße an Ute und schön, dass du da warst.
Und an den Osten natürlich.